Die Macht der Männer, es gibt keinen gesellschaftlichen Kreis, wo das nicht zu finden ist. Und die intime Beziehung, weil es eben von Affekt und Emotionen und Liebe bedeckt ist, wir tendieren dazu, diese Dominanz auch nicht wahrzunehmen und sie nicht zu thematisieren.
Monat für Monat begleitet Harper's Bazaar die spannendsten Menschen der Welt und im Harper's Bazaar Podkalender begleiten sie uns. Diese Folge begrüßen wir die französische Politologin, Sachbuchautorin und Aktivistin Emilia Roig. Emilia wuchs bei Paris auf, studierte in Deutschland und schreibt sehr kluge gesellschaftskritische Bücher. Ihr neues heißt Das Ende der Ehe und es handelt auch genau davon. Nicht etwa, weil Emilia eine Antiromantikerin wäre. Nur leitet sie in ihrem Buch ziemlich überzeugend her, warum die Institution Ehe die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau verhindert. Bei Emilia ist es nicht bloße Theorie, sondern auch Empirie. Sie war selbst verheiratet, hat aus dieser Ehe einen 8-jährigen Sohn und lebt heute in einer Beziehung mit einer Frau in Berlin, wo wir uns auch getroffen haben. Das Interesse an ihrem Buch ist groß. Ihr Aprilkalender ist dementsprechend voll mit PR-Terminen. Was Emilia ansonsten in diesem Monat umtreibt, erzählt sie uns jetzt im Harper's Bazaar Podkalender im April. Herzlich willkommen im Harper's Bazaar Podkalender im April, liebe Emilia Roig.
Hallo.
Emilia, du bist Politologin und Bestsellerautorin, lebst seit 2005 in Berlin und bist in Paris aufgewachsen. Eines deiner großen Themen ist die Gleichberechtigung. Wo ist man diesbezüglich weiter? In Frankreich oder in Deutschland?
Also ich glaube, das kann man nicht so klar und absolut sagen. Es gibt Bereiche, wo Frankreich weiter ist und Bereiche, wo Deutschland weiter ist. Ich glaube, was die Arbeitsmarktbeteiligung der Frauen angeht und diese Entkoppelung von der Identität Mutter und Frau und die Entfaltungsmöglichkeiten jenseits der Mutterrolle, ist es in Frankreich vielleicht ein bisschen weiter, würde ich sagen. Aber wiederum, es bringt uns nicht unbedingt weiter, weil zu Hause die Haushaltsaufgaben werden nicht gleichermaßen aufgeteilt. Das heißt, dass die Frauen arbeiten mehr auf dem Arbeitsmarkt und zu Hause. Das heißt, sie haben eine doppelte Belastung von Lohnarbeit und von Care-Arbeit. In Deutschland ist es, in ehemalige Westdeutschland, würde ich sagen, nach wie vor ziemlich patriarchal, die Organisation der Care-Arbeit und auch die Vorstellung der Mutterrolle etc. Aber da auch gibt es mehr Offenheit seitens der Männer, eben sich mehr zu beteiligen, ihre Vaterrollen neu zu denken etc. Aber beide Länder sind ziemlich patriarchal eigentlich. Also ich würde nicht sagen, ja hier die Medaille für Frankreich oder Deutschland. Nein, beide sind sehr patriarchale Länder.
Mit welchen, weil du beschäftigst dich schon sehr lange, ich glaube sogar seit deiner Kindheit mit Themen wie diesen, Ungleichheit, Gleichheit, Ungerechtigkeit, mit welchen Erwartungen bist du 2005 nach Deutschland gekommen? Hattest du Vorstellungen, ob es besser, schlechter, gleich ist?
Ja, also damals habe ich mich in dem Bereich keine Gedanken gemacht so richtig. Ich dachte mir, okay, ich gehe nach Deutschland zu studieren, ich kam zurück aus London. London hatte mir überhaupt nicht gefallen und meine Erwartungen waren sehr hoch, als ich nach London gefahren bin. Und deshalb ging ich nach Deutschland mit super, super niedrigen Erwartungen. Ich dachte mir, ich werde es hassen. Es wird die ganze Zeit dunkel und kalt sein.
Wie kommst du denn darauf?
Ich bringe viele DVDs mit und werde einfach keine Freundschaften knüpfen. Und innerhalb von einer oder zwei Wochen wurden diese Erwartungen natürlich übersteigt. Und das hat mir sehr gut gefallen.
In welchem Monat bist du hier gekommen? Das spielt natürlich auch noch eine
Rolle. Ich bin im Oktober gekommen.
Im Oktober, okay.
Und ich muss sagen, dann habe ich auch bemerkt tatsächlich, dass die Geschlechterverhältnisse sehr anders waren. Und das hat mich erstmal sehr überrascht zu sehen, dass es diese konstante, verführerische Atmosphäre zwischen Männern und Frauen oder vor allem ausgehend von den Männern, also immer Komplimente, immer so diese Verführung, latente, implizite Verführung gegenüber allen Frauen, dass es in Deutschland überhaupt nicht der Fall war, dass es das nicht gab und ich fand es sehr angenehm.
Verstehe, ja. Ach, die gibt es in Frankreich wohl. Ja, das hört man immer.
Ja, die gibt es in Frankreich sehr, auf der Straße, bei der Arbeit, egal wo. Ja. Also neulich war ich in Frankreich beruflich und der Mann, mit dem ich mich unterhalten habe, hat mir am Ende einen Handkuss gegeben. So antiquiert ist es manchmal. Also, er war auch ein bisschen älter, aber trotzdem. Also das würde in Deutschland, glaube ich, so in der Art nicht passieren.
Ja, das heißt, man vergisst oder soll nicht jemals vergessen seine Rolle, seine Geschlechterrolle.
Absolut. Ich habe das Gefühl, in Frankreich, man wird ständig auch wieder darauf reduziert und daran erinnert. Du bist eine Frau und als Frau bist du ein Objekt des Begierde für Männer? Und wir werden dir das ständig sagen. Und natürlich, also in den jungen Jahren, also jetzt bin ich mittlerweile 40 und wenn ich in Frankreich bin, dann ist es auch nicht so intensiv, als ich in 20 war oder so. Und vor allem auch mit meiner eigenen Wahrnehmung. Damals habe ich mich als hetero verortet, das war bestimmt auch anders. Aber ja, tatsächlich. Also das heißt, man lebt ständig auch mit diesem Male Gaze. Viel mehr als in Deutschland. In Deutschland ist es trotzdem, also die Macht der Männer ist trotzdem sehr präsent in allen Sphären der Gesellschaft. Aber was diesen Aspekt anbetrifft, ist es weniger intensiv.
Wie ist die Präsenz hier?
Die Präsenz hier, ich glaube, das ist eine, also sehr klar, dass diese Macht, die viele Männer in Machtpositionen ausstrahlen, dass es selbstverständlich ist, dass sie diese Macht haben. Und wenn man versucht, den in Frage zu stellen oder zu beanspruchen, dann kommt sehr schnell ein krasser Widerstand und Machtspiele, die auch vermittelt, ja, ich bin derjenige hier, der die Macht hat und das soll eine ungesprochene Regel bleiben. Und wenn du versuchst, diese unbesprochene Regel zu ändern, dann wirst du dafür bestraft. Und das ist genauso in Frankreich, ich glaube, vielleicht ein bisschen so mit mehr Emotionen und so, aber in Deutschland ist es auch sehr, sehr machtvoll. Und ich habe das zum Beispiel bemerkt, als ich wurde eingeladen, um Gastbeiträge zu schreiben in Zeitschriften. Und dann schreibe ich meinen Gastbeitrag und der Journalist, der die finale Entscheidung hatte, also er wollte, dass ich mehr über mich preisgebe, so in dem Artikel. Und dann habe ich gesagt, nein, das ist nicht nötig, das möchte ich bitte nicht machen. Und er hat mich so lange unter Druck gesetzt, dass er am Ende gesagt hat, ja, also ich kann sie gar nicht zwingen, das will ich auch nicht, aber vielleicht sollten wir das sein lassen mit dem Gastbeitrag. Ein manipulativer Ultimatum und so habe ich das sehr oft erlebt. Ne? Das heißt also immer so ein bisschen passiv-aggressiv, aber trotzdem sehr klar. Ich habe die Macht und du hast dich zu unterwerfen.
Nun gibst du ja in deinem neuen Buch, auf das wir gleich zu sprechen kommen, ja sehr viel über dich preis. Du wolltest es aber in diesem Artikel nicht, weil es da nichts zu suchen hatte, oder?
Es hat nicht gepasst. Ja. Also die Dramaturgie vom Artikel und die Struktur, es hat einfach nicht darin gepasst. Und ich fand es nicht nötig, diese Information zusätzlich zu geben. Und das ist ja auch etwas anderes, das in einem Zeitungsartikel zu machen oder in einem Buch. Weil die Leute, die sich mit dem Buch beschäftigen und die persönlichsten Erfahrungen kommen am Ende. Das heißt, es sind Menschen, die sich erstmal mit meinen Ideen, mit meinem Schreibstil, mit meiner Perspektive auseinandergesetzt haben. Und also ich denke, sie haben, also wenn ich das also so sagen darf, aber wenn sie bis dahin lesen, dann hat sich auch eine gewisse Intimität auch mit den Lesenden etabliert, was nicht der Fall ist in einem Zeitungsartikel. Genau.
Stimmt, es ist ein anderes, ja, es ist, als ob man sich dann kennengelernt hat. Ja, ich verstehe. Zum Thema Rassismus, auch eins deiner ganz großen Themen. Wie sprechen die Deutschen und wie die Franzosen darüber? Wie wird das thematisiert? Wie offen geht man damit um in der Analyse oder in der Gesellschaft? Und wie interessiert ist man auch daran, das zu besprechen?
Also ich finde Deutschland in der Hinsicht viel selbstkritischer. Aber Achtung, also ich bin auch nicht in Deutschland geboren und sozialisiert. Wäre ich als Person of Color in Deutschland geboren und sozialisiert, würde ich wahrscheinlich auch eine andere Meinung haben. Das will ich unterstreichen, weil es gibt mir auch eine gewisse Distanz mit dem Thema. Ich habe auch jetzt keine Kindheitserfahrungen mit Rassismus hier in Deutschland. Und ich glaube, das prägt auch. Was ich sehe, ist, dass Deutschland ist selbstkritisch, weil ja klar, wie können sie das nicht sein als Land? Aber das ändert sich auch langsam. Und immer mehr hören wir so, ja, jetzt Schluss. Wir wollen nicht jetzt Opfer unserer Vergangenheit sein. Wir sind doch ein tolles Land. Also heute zum Beispiel sagen Menschen ganz selbstverständlich, ich bin deutsch. Und zum Beispiel in der 90er oder 2000er Jahre war das nicht der Fall. Das war eher so, ich komme aus Deutschland oder ich lebe in Deutschland oder ich bin in Deutschland geboren, aber ich bin deutsch, war nicht, also es gab immer noch ein Unbehagen. Genau, nichtsdestotrotz finde ich, dass die Art und Weise, wie Rassismus besprochen wird, ziemlich reduktiv. Das heißt, es bezieht sich meistens auf Rassismus aus der Vergangenheit tatsächlich, also sich damit zu beschäftigen, ist kein Problem und vor allem Antisemitismus. Aber wenn es um koloniale Muster, wenn es um Anti-Roma- und Sinti-Rassismus oder anti-muslimischer Rassismus oder anti-schwarzer Rassismus, dann ist es wirklich eine andere Frage. Das heißt, es gibt immer noch Verleugnung, was das Thema angeht und auch eine Verharmlosung von Rassismus Und zusätzlich dazu eine Fokussierung auf der individuellen Ebene. Das heißt, ja, es gibt böse Menschen, die bösen und rassistischen Sachen sagen und denken und tun. Und da sind die Bösen. Und das heißt, es wird die Schuld verschoben auf bestimmte bösen Menschen, nämlich ja, die Neonazis, die AfD etc. Aber da auch in den letzten 3 Jahren hat sich schon was getan. Seit der Entwicklung der Black Lives Matter Bewegung hier in Deutschland hat sich ein bisschen was getan. Leider, also ne, man muss auch ein bisschen länger warten, um zu schauen, wie das sich tatsächlich verändert hat. Also das zeigt auch, dass es vielleicht eine kurzfristige Veränderung, die uns Hoffnung gegeben hat, aber am Ende ist nicht viel passiert. Das sieht eher so aus. Aber wenigstens gab es diese Debatte. Und in Frankreich sind wir immer noch, ja, also es ist sehr schwierig, über Rassismus zu sprechen. Alles wird sehr schnell so mit Humor abgetan. Naja, genau, also es gibt keine ernsthaften Gespräche über Rassismus, keine tiefgründigen Gespräche über Rassismus in Frankreich und ich finde es extrem frustrierend. Es gibt auch ein paar Stimmen, die oder eine Hauptstimme, die sich dazu äußert und die toleriert wird in der französischen politischen und medialen Landschaft. Das ist Rokhaya Diallo, auch eine gute Freundin von mir, die ich bewundere, weil die Arbeit, die sie leistet in so einem Land, ist wirklich sehr, sehr bewundernswert. Genau, aber von einem Diskurs kann man auch nicht wirklich sprechen, also von einem, weil, ja, also andere Stimmen werden nicht geduldet.
Im Herbst aber wird deine Stimme dazukommen, denn dein erstes Buch wird jetzt auch auf Französisch übersetzt, hast du mir erzählt.
Ja, genau, es wird übersetzt und ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich bin auch ein bisschen nervös.
Gleichheit für alle, an wem oder was? Das ist natürlich jetzt eine sehr allgemeine Frage, aber vielleicht fällt dir spontan was dazu ein. An wem oder was scheitert das immer wieder?
Also unterschiedliche Sachen. Also es scheitert an der Tatsache, dass wir in diesen Strukturen leben, die alteingesessen sind und die für uns als unveränderbar und unabweichlich auch erscheinen, wie zum Beispiel die Ehe oder wie die Grenzen oder wie unsere Migrations- und Asylpolitiken. Ja, also und deshalb, das scheint uns, also vielen Menschen, als unveränderbaren Bedingungen. Dann zweitens, es gibt natürlich die dominanten Gruppen, die über diese Privilegien verfügen und genießen. Und das ist für sie schwierig, sie loszulassen oder aus der Angst, etwas verlieren zu können, halten sie sehr, sehr fest daran. Zum Beispiel jetzt dieses Buch, Das Ende der Ehe.
Das vor wenigen Tagen erschienen. Genau, kommen wir doch jetzt mal darauf, warum wir zusammensitzen.
Sorry, ich hatte nicht jetzt. Alles gut. Genau, und dieses Buch wurde vor allem durch Männer sehr harsch kritisiert. Also die Kritik kann ich wirklich verkraften, weil es war sehr, sehr emotional verhaftet. Es war sehr, also für mich war das keine Kritik, die ich auch wirklich ernst nehmen konnte, muss ich auch sagen. Aber das hat gezeigt, das hat sie getriggert.
Das ist, wenn man es zuerst hört, ja auch ein provokativer Titel, ja, oder kann es sein? Man merkt aber dann sofort, du meinst das wirklich ernst, dir ist das wirklich ernst und du leitest wirklich her, warum das eine der Manifestationen des Patriarchats ist. Erklär uns das doch nochmal.
Ja, und vielleicht noch kurz zu Ende so über die Sachen. Schön. Also es gibt die Strukturen, es gibt die dominanten Gruppen und es gibt auch die Menschen aus den unterdrückten Gruppen, die sich auch wohlfühlen in ihrer Kondition, weil es auch eine gewisse Sicherheit und ein familiäres Gefühl gibt, also vertrautes Gefühl. Genau, und das heißt also, das ist die Angst vor Veränderung, die uns im Weg steht. Genau. Und dann zum Buch.
Du bist ein Fan von Unzufriedenheit, habe ich in einem deiner Interviews gehört. Ein Fan von Unzufriedenheit, weil sie die Dinge ändert.
Im Privatleben ist es sehr schlimm, ein Fan von Unzufriedenheit zu sein. Aber ich würde sagen, ich bin kein Fan von Unzufriedenheit. Das würde ich nicht so sagen. Aber ich lasse es zu. Das heißt, wenn ich ein Gefühl von Wut oder von Unzufriedenheit oder von Frust habe, dann versuche ich nicht dagegen zu kämpfen und mir zu sagen, nee, ist doch alles super. Sondern ich nehme es wahr und kann diese Energie und diese Emotionen auch verändern. Ich würde das eher so framen, weil ich bin kein Fan der Unzufriedenheit. Also wie alle Menschen mag ich auch zufrieden sein. Also ich mag auch Glück und angenehme Gefühle. Ja, deshalb, genau. Das Ende der Ehe, das Buch, ja, das ist nicht nur ein Statement. Das ist, ich meine es ernst. Und das war witzig, weil ich hatte einen Journalist auch nach einem Zitat gefragt. Und ich meinte, ja, könntest du bitte das Buch lesen? Und wenn es dich anspricht, dann könntest du eventuell auch ein Zitat schreiben. Er meinte, ja, ja, klar, kann ich das machen. Und dann meldet er sich zurück und sagt so, ey, Mia, tut mir leid, ich wusste nicht, dass du das ernst meinst. ich habe das Buch gelesen, aber ich kann jetzt nicht diese Position vertreten, ich fühle mich unwohl. Ich finde das Buch zwar toll, aber ich fühle mich unwohl.
Ja.
Und ich dachte mir, ja klar, es ist eine Position, die unbequem ist. Und das schreibe ich auch im Buch. Also das Ende der Ehe oder für das Ende der Ehe zu plädieren, macht unbeliebt.
Mhm.
Und generell für das Ende des Patriarchats zu kämpfen, macht unbeliebt.
Mhm.
Viel mehr als gegen Rassismus zu kämpfen. Weil ich glaube, es gibt auch einen Konsens, also ein breiter Konsens, nicht ein absoluter Konsens innerhalb der Gesellschaft, aber viele Menschen aus liberalen, aus progressiven Kreisen, die sind auch alle damit einverstanden, ja, tatsächlich, Rassismus sollte bekämpft werden. Aber die Macht der Männer, ne, wenn wir das als die Macht der Männer oder die männliche Dominanz zu kämpfen, da hört es auf. Weil es gibt viele Menschen, die das auch verleugnen und sagen, nein, wir sind jetzt viel weiter. Zum Beispiel auch eine Kritik über mein Buch war, es ist ein Buch aus der 80er. Also nee, das ist ein Buch aus heute. Und die Quellen, die ich zitiere, sind teilweise aus der Vergangenheit, wie in allen Büchern. Also das ist jetzt nicht so ein, also ein Konzept, das komplett losgelöst ist von der Vergangenheit. Und das ist eine sehr einfache Kritik, ne? Weil das heißt, ja, das gehört der Vergangenheit, genauso wie Rassismus. Jetzt ist es alles anders heute.
Wegmoderiert.
Genau, ja.
Ja. Ein Hauptinstrument nennst du die Ehe. Erläuter uns das nochmal. Warum ist das eine der Institutionen, die Verhältnisse manifestiert?
Das Patriarchat ist die konkrete Macht der Männer in der Gesellschaft, in allen Sphären der Gesellschaft und vor allem in den Sphären der Macht, also in den Medien, in der Wissenschaft, in Kunst und Kultur, in den Finanzkreisen, in der Wirtschaft, in der Politik und es geht weiter und weiter. Ja, also das heißt, das ist unbestreitbar. Ja, also das werden Männer geben, die das versuchen zu bestreiten und zu sagen, nein, das stimmt nicht, aber wir haben Statistiken, die Macht ist in männlicher Hand in allen diesen Bereichen. Und in der intimen Beziehung wird diese Macht nicht thematisiert, aber die ist trotzdem da. Und das heißt, die Macht der Männer, es gibt keinen gesellschaftlichen Kreis, wo das nicht zu finden ist. Und die intime Beziehung, weil es eben von Affekt und Emotionen und Liebe bedeckt ist, wir tendieren dazu, diese Dominanz auch nicht wahrzunehmen und sie nicht zu thematisieren. Und das heißt nicht, ja, alle individuellen Männer sind Unterdrücker, das nicht. Das heißt, es gibt auch liebevolle Männer, die auch sogar unterwürfig sind mit dominanten Frauen. Also das existiert auch. Aber Männer als Gruppe verfügen in der Gesellschaft über Macht. Finanzielle Macht, wirtschaftliche Macht, politische Macht, kulturelle Macht und so weiter und so fort. Und deshalb die heterosexuelle Beziehung mit einer Person, die gesellschaftlich gesehen über viel Macht verfügt und eine Person, die gesellschaftlich gesehen über weniger Macht verfügt, wird natürlich eben diese Machtdynamik innehaben. Und meine Kritik bezieht sich nicht nur auf diese intime Zweierbeziehung, aber auch bezieht sich auf die Infrastruktur, in der sie eingebettet ist. Und diese Infrastruktur ist eine rechtliche, institutionelle und kulturelle Infrastruktur, die Ehe, die auch bestimmte Machtverhältnisse und bestimmte finanziellen Verhältnisse produziert.
Stichwort Ehegattensplitting.
Ehegattensplitting, also zum Beispiel, dass ab dem Moment, wo Paare verheiratet sind, dann werden sie dazu geführt, ein Modell zu adoptieren, wo eine Person mehr verdient und eine andere Person weniger verdient, damit sie Steuer sparen können. Die Person, die mehr verdient, gewinnt, weil er hat, und das ist in den meisten Fällen er, deshalb sage ich er hat die bessere Steuerklasse und die Frau, die viel weniger verdient oder ein bisschen weniger verdient, hat die schlechtere Steuerklasse. Und das ist jetzt nicht so gesetzlich, dass sie sagen, okay, es ist eine Steuerklasse für das Paar und das Geld wird auf ein gemeinsames Konto ausgezahlt. Nein, sondern es wird aus dem Konto von dem Mann auch ausgezahlt. Und wenn es Steuerersparnisse gibt, dann kann er natürlich entscheiden, ja, das ist für die Familie und natürlich wird es geteilt. Aber es gibt auch Männer, die sich denken, nee, ich behalte das Geld und sie behalten es auch.
Historisch betrachtet, wie und wann und warum eigentlich ist das Patriarchat entstanden?
Es gibt unterschiedliche Theorien darüber und ich finde sie eigentlich alle sehr plausibel. Also ich glaube, das ist eher so eine Mischung von allen, die ich jetzt liefern werde und vereinfacht natürlich. Aber ab dem Moment, wo Menschen nicht mehr Nomaden waren und sich eingesiedelt haben und vor allem, wo es Besitz gab, in Form von Tieren oder von Land etc., dann war das auch nötig, Abstammung zu regeln und zu wissen, okay, wenn diese Person stirbt, wem gehört das? Und um die Abstammung zu kontrollieren und einzurahmen, ist die Ehe entstanden. Und um das zu tun, müssen auch die Körper der Frauen auch kontrolliert werden, weil die Babys werden durch sie geboren. Und zusätzlich dazu waren Frauen auch als Ware behandelt, ganz, ganz lange, bis vor kurzem und in bestimmten Teilen der Welt immer noch. Und hier in Deutschland auch, ne? So Menschen sagen, ja, aber das hat mit Deutschland nichts zu tun. Also zum Beispiel diese Tradition, dass Frauen bei der Hochzeit von dem Vater zum Altar geführt werden und an den Ehemann auch übergeben werden, ist auch ein Altrest von dieser Tradition, wo, oder von diesem System, von diesem Tauschsystem, wo Frauen als Ware und als Besitz fungiert haben. Die Tatsache, dass Frauen als Besitz auch fungiert haben, ist auch die Grundlage von Femiziden. Also Morde an Frauen. Das heißt also, ich besitze sie, ich kann mit ihr machen, was ich will. Und wenn sie sich befreien will, kann ich sie töten. Also es mag vereinfachend sein als Erklärung, aber es gibt auch viele extrem gute Studien und Bücher über Femiziden, die das sehr, sehr gut und sehr klar unterbrechen. Und genau, das heißt also, das Patriarchat ist daraus entstanden. Aber es gibt auch einen anderen Ursprung, der vielleicht ein bisschen abstrakter ist und mehr verwurzelt in irrationelle Ängste. Und das ist für mich die Quelle aller Unterdrückung. Und das ist die Angst der Macht der anderen. Und das heißt, die Angst, nicht wertvoll genug zu sein oder die Angst, obsolet zu werden. Also es ist ein Überlebensangst sozusagen, die dazu geführt hat, dass andere Menschen unterdrückt, ausgebeutet und Gewalt ausgesetzt werden. Und zum Beispiel Männer hatten als Gruppe Angst über die Macht der Frauen, dadurch, dass sie auch gebären, dass sie die Macht haben, die Bevölkerung und die Menschheit zu reproduzieren. Und zwar nicht nur, dass sie Mädchen produzieren, sondern sie produzieren auch Jungs. Das heißt, alle, also als Ursprung der Welt sozusagen, die Frau machte Angst. Und sie dachten sich, aber was ist unsere Rolle hier? Wir müssen uns eine Rolle verschaffen, weil sie haben die ganze Macht hier. Und dann haben sie für sich eine Macht erschaffen in Form von Kapital, in Form von politischer Macht, in Form von Militär. Das heißt also, die Nationalstaaten, das Militär sind eben Schöpfung der Macht sozusagen, die dazu geführt haben, dass Männer jetzt heute die Macht haben. Das ist meine
Herleitung.
Ja, und also wirklich, ja, ich würde sagen, das finde ich als Erklärung, es spricht mich auf jeden Fall an. Natürlich werden wir keinen Beweis dafür haben. Wir können jetzt keine Umfrage machen und Umfragen sowieso sind also gute Hilfen, ne, aber die sind auch nicht die absolute Wahrheit.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, eigentlich sind Ehe und Patriarchat ganz parallel entstanden und gewachsen und bedingen einander.
Ja, absolut. Ja. Die sind eng und unmittelbar miteinander verbunden, weil durch die Ehe können Frauen kontrolliert werden. Aber wenn wir das heute überhaupt nicht mehr merken, weil individuelle Frauen werden sehr, sehr selten das Gefühl haben, dass ihre Männer sie kontrollieren aktiv und dass es nicht nur individuell ist, sondern dass es verankert ist in einem großen kollektiven System.
Hast du auch Männer, die ganz positiv und nicht persönlich beleidigt auf das Buch reagieren, getroffen?
Ja, zum Glück.
Gibt's auch.
Zum Glück. Also ich hätte sonst Hoffnung verloren, ehrlich gesagt.
Ja.
Also es gibt mir Hoffnung und ich bin sehr dankbar für diese Männer. Ja.
Kommen wir dann nochmal auf dich zu sprechen. Deine Eltern sind beide in französischen Kolonien aufgewachsen. Deine Mama stammt aus Martinique. Und väterlicherseits ist dein Background algerisch-jüdisch. So ist auch Kolonialismus eines deiner großen Themen, über das du forschst und lehrst und schreibst und sprichst. Mhm. Ja? Erzähl uns deine Position.
Ja, also Kolonialismus ist definitiv sehr präsent in meiner Sozialisation, in meinem Hintergrund, meinem familiären Hintergrund, aber auch in Frankreich. Also Kolonialismus ist sehr präsent und es wird sehr wenig darüber gesprochen. Das heißt, es ist zu einem Tabuthema geworden. Es ist immer noch so, dass viele Menschen in Frankreich also glauben, dass der Kolonialismus eigentlich eine positive Sache war. Das ist eigentlich kein Verbrechen gegen der Menschlichkeit, dass es ethisch auch nicht problematisch war, sondern es war eine natürliche Folge der Überlegenheit der Europäer sozusagen. Also es ist immer noch ein wesentlicher Teil der Bevölkerung, den das denkt. Und die anderen sind eher unentschieden. Ne? Also das heißt, es ist nicht, dass sie der Kolonialismus als sehr problematisch empfinden. Und wenn über Rassismus gesprochen wird, kann man den Kolonialismus nicht außen lassen, weil das war ein globalen wirtschaftlichen, kulturellen und politisches System, das uns bis heute sehr tief geprägt hat. Und zum Beispiel Deutschland auch. Ne? Also auch wenn sehr oft geglaubt wird, naja, Deutschland hatte keine Kolonien oder kaum, dann, also doch,
Ja,
also Deutschland
Namibia,
hier.
oder?
Ja, aber nicht nur. Es gab auch andere Länder, im Kongo zum Beispiel, in Kamerun, wo die deutsche Herrschaft mittelbar oder unmittelbar auch damit verbunden war. Und das war eine sehr brutale koloniale Geschichte mit einem Genozid von den Nama und Herero im heutigen Namibia. Das war also von 1904 bis 1908. Und davon wird kaum gesprochen. Viele Menschen haben überhaupt keine Ahnung, dass das da stattgefunden hat. Ja, also das zeigt, wie verharmlost auch diese Form der Herrschaft und des Verbrechen gegen der Menschlichkeit auch immer noch ist.
Seit wann beschäftigt dich das Thema Ungerechtigkeit? Wir haben vorhin schon gesagt, das ist dir ganz früh bewusst geworden. Wodurch? Anhand deiner eigenen Situation, weil du es bei anderen gesehen hast? Gibt es ein Schlüsselerlebnis, an das du dich erinnerst?
Also ja, ich glaube, das ist die Erzählung meiner Mutter. Also meine Mutter hat uns sehr früh über ihre Kindheit erzählt, also was auch Eltern manchmal machen und also oft machen. Und da war mir klar, dass sie keine einfache Kindheit hatte. Und da habe ich mich gefragt, warum hat sie so schwierige Kindheit gehabt? Woran liegt es? Ist es einfach nur Pech oder gibt es auch andere Faktoren? Aber erstmal in einem so kleinen Alter habe ich natürlich keine Antworten gehabt, aber das hat mich irritiert. Es hat mich irritiert auch zu sehen, dass mein Vater sondern im Vergleich keine ähnlichen Erfahrungen gemacht hatte, sondern im Gegenteil, dass er auf der anderen Seite der Macht war. Das habe ich natürlich nie so formuliert, aber ich merkte, ja, als Weißer in Algerien, als Jude ist in Algerien, hat er durch den Kolonialismus, es soll auf keinen Fall der Antisemitismus verharmlosen, das überall auf der Welt existiert, aber jetzt in dieser Konstellation hatten die Franzosen, auch wenn sie sehr antisemitisch sind, ne, also, aber als Teil und herrschende Strategie, hatten sie den Juden und Jüdinnen die französische Staatsangehörigkeit gegeben und die Muslimen nicht. Genau, und deshalb hat er als Krieger in Algerien über Privilegien verfügt. Und genau, das war meine Wahrnehmung als Kind. Und auch, weil wir manchmal, als wir in Martinique waren oder in anderen Ländern, wo es Armut gab, dann hat es mich immer sehr betroffen. Und ich dachte mir so, und wir hatten auch viele Dokumentarfilme auch über Kinderarbeit geguckt und solchen Sachen. Und dann für mich war das nicht normal. Ich konnte mich nicht mit der Idee abfinden, ja, okay, so ist es auf der Welt. Das ist normal. Es gibt Menschen, die ganz, ganz wenig haben und andere, die viel haben.
Du selber warst nicht von Armut betroffen. Dein Vater ist Arzt gewesen oder immer noch. Deine Mama Krankenschwester. Hast du dich trotzdem als Außenseiter gefühlt in der französischen Gesellschaft, in dem Sprengel, in dem du groß geworden bist? Oder hast du das eher bei anderen gesehen?
Nein, nein, ich habe natürlich auch selbst Rassismuserfahrungen gemacht und ich habe mich, glaube ich, nicht wirklich als Außenseiterin gefühlt. Aber ich habe bemerkt, ja, ich habe eine ganze Community von Menschen, die mir eher ähnlicher sind als die weißen Franzosen und Französinnen und hatte dementsprechend auch wirklich Freundschaften, die vorrangig schwarz und aus Maghreb waren, also Algerien, Marokko, Tunesien. Und ich habe mich da auch wohl gefühlt, aber wir als Gruppe waren sehr klar, wir sind nicht französisch. Also das war, wir sprachen von den Franzosen und Französinnen und wir waren das nicht. Wir waren Marokkanerin, Martiniquesin, Algerierin etc. Und ich habe das erst bemerkt, als ich nach London gezogen bin mit 20 und dann haben mich die Leute gefragt, wo kommst du her? Dann habe ich gesagt, so ja, mein Vater kommt aus Algerien, meine Mutter aus Martinique. Und dann meinten sie, ach, okay, ich dachte, du bist Französin. Ich dachte,
stimmt. War wohl keine Option,
stimmt,
die
bin
Antwort.
Französin, aber das ist das erste Mal mit 20, dass ich mich wirklich als Französin wahrgenommen habe. Aber weil auch, das wurde mir auch nicht gegeben, diese Identität. Ne? Also wenn ich zum Beispiel, und in Frankreich wurde mir auch ständig gefragt, wo kommst du her? Und hätte ich gesagt, ich bin Französin, sie hätten gesagt, nein, das stimmt nicht, du bist nicht Französin.
Ja. Wie ist es heute? Erlebst du solche Momente noch oder ist es vorbei?
Nein, das erlebe ich auch trotzdem heute. Und das Ding ist, ich merke oft, also wenn darüber gesprochen wird, ne, wir wollen wissen, okay, erleben People of Color auch noch Rassismus, aber es wird sehr selten darüber gesprochen, wo kommt das her? Und ne, also weiße Menschen, und wie ist es so? Wie oft sind sie rassistisch? Wie oft verhalten sie sich rassistisch? Das heißt, es gibt immer noch so diese Darstellung von Sachen erleben Und das sind Erlebnisse, die subjektiv sind, aber die auch nicht eine klare Quelle haben. Und genau, und deshalb, also heute beschäftige ich mich eher mit der Quelle von solchen Erfahrungen, generell so in Unterdrückung. Ich will nicht wissen, okay, was ist deine Erfahrung als Frau, wie fühlst du dich, sondern was ist die Quelle davon?
Weil es sonst wie eine Anekdote ist.
Ja, genau, sonst ist es eine Anekdote, die auch unterhaltsam ist für viele Menschen, weil sie das selbst nicht erfahren. Und das ist immer interessant, solche Erfahrungen zu hören, aber mich interessiert es nicht. Was mich interessiert ist, was ist die Quelle davon?
Verstehe ich. Das Thema Rassismus ist auch eng mit deiner eigenen Geschichte verknüpft. Du sagst sogar in deinem Buch, ich bin in einer rassistischen Familie groß geworden. Inwieweit ist das? War das so?
Ich bin in einer rassistischen Familie groß geworden, wie 99% aller Franzosen, Deutschen, Belgier, Engländer etc. Das heißt, es ist nicht nur meine Familie, die rassistisch ist, sondern alle Familien. Und der Unterschied mit mir ist, dass ich das sehen konnte. Es gibt auch viele weiße Menschen, die das sehen, aber es gibt viele weiße Menschen, die das nicht wahrnehmen, weil sie bleiben unberührt davon.
Sag mal ein Symptom oder wann es dir aufgefallen ist.
Naja, in meinem Fall war das auch sehr, sehr klar. Mein Großvater ist ein Anhänger von Le Pen, der Front National, der rechtsextremistische Partei. Und das war in den 80er, 90er Jahre und die waren damals, also wie heute, ne? Ich würde nicht sagen, dass sie heute weniger gefährlich sind, aber sie haben sich auch eine Image verschaffen von, die ein bisschen weniger bedrohlich ist, ein bisschen liberaler, das ist sie nicht, aber damals hatten sie sich damit nicht beschäftigt, so eine solche Image zu schaffen. Aber in anderen Familien, das ist, glaube ich, ein Überlegenheitskomplex gegenüber nicht weißen Menschen. Zum Beispiel, und als Symptom wäre so ein Unbehagen in Kontakt mit nicht weißen Menschen, dass man nicht weiß, wie man sich verhalten soll zum Beispiel. Oder wie man auch bestimmte Gruppen aussprechen soll, ob man sagen soll schwarz oder anderen Wörtern. Es gibt auch Wörter, die halt problematisch sind, aber trotzdem, also, ne, dass man nicht weiß, okay, wie soll ich sie bezeichnen. Und auch generell eine Unterstellung oder eine Skepsis und Vorurteile, unbewusste Vorurteile, die sich in ganz normalen Gesprächen ausgedrückt werden. Und genau, aber das ist alltäglich und immer. Also das merkt man die ganze Zeit, wenn man aufmerksam ist.
Es gibt einen Film, wo du, glaube ich, deinen Großvater interviewst, gell? Und wo man merkt, das ist seine Haltung, aber er bringt es gar nicht mit seiner eigenen Familie in Zusammenhang. Mhm. Das ist ganz irre zu sehen.
Ja, aber das ist auch wie, also zu denken, man kann nicht rassistisch sein, wenn man eben eine schwarze Frau hat oder ein schwarzer Mann oder wenn man schwarze Kinder hat. Das wäre die gleiche Logik, als zu sagen, man kann nicht sexistisch oder patriarchal sein, wenn man heterosexuell ist als Mann. Also, und die übelsten Patriarchen und Sexisten sind mit Frauen verheiratet. Das ist die gleiche Logik. Das heißt, man kann tatsächlich eben an der Unterlegenheit von bestimmten Menschen denken und glauben, meine ich, und trotzdem mit ihnen in intimen Beziehungen sein.
Ja. Du hast einen kleinen Sohn. Ja. Was ist dir in seiner Erziehung wichtig? Also natürlich tausende von Dingen, die du jetzt hier nicht alle aufzählen magst, aber jetzt in Bezug auf das, was wir gerade besprochen haben.
Also generell, was mir wichtig ist, ist, dass er die Hierarchien verlernt und weil er hat sie schon gelernt. Ne? Er ist klein, er ist 8, aber er hat sie schon gelernt. Die sind so machtvoll, ab dem Moment, wo man die Welt entdeckt und damit konfrontiert ist, dann verinnerlicht man diese Hierarchien. Und dass er sich von seinem Wert auch sicher ist, dass er nicht das Gefühl hat, dass er als Junge eine bestimmte Maskulinität, eine bestimmte Männlichkeit aufführen muss, und bestimmte eine Stärke, eine Emotionslosigkeit aufführen muss, um als wertvoll angenommen betrachtet zu werden. Und genau, das ist mir wichtig und das ist viel Arbeit, aber ich glaube, er ist definitiv sehr empfänglich für alles und sehr offen und sehr klug und ja, das freut mich.
Immi, ja, dieses Jahr ein Podcast, der sich natürlich mit einem Menschen, aber auch mit dem auseinandersetzt, was dieser Mensch in dem entsprechenden Monat gerade beschäftigt. Nun bist du gerade sehr viel, erfreulich viel wahrscheinlich, mit Promotion für dein Buch beschäftigt. Das ist ja wirklich überall. Du machst Interviews am Band sozusagen. Hast du irgendwie Zeit, noch ein bisschen was anderes von dem April mitzugehen? Du hattest Geburtstag von ein paar Tagen, glaube ich.
Ich hatte letzten Montag Geburtstag. Okay.
Genau. Herzlichen Glückwunsch natürlich. Wie ist dein April sonst? Nimmst du irgendwas anderes wahr oder ist es gerade so Hamsterrad-artig?
Nein, also diesen April ist sehr, sehr intensiv und es gibt so viel, was passiert ist. Also ja, die Buchpremiere, es gab meine Familie, die zu Besuch war. Und dann für meinen Geburtstag sind auch Freundinnen aus Frankreich auch zu Besuch gekommen. Viele Menschen um mich herum, die mir sehr wichtig sind und die mich wirklich gut kennen, die ich sehr gut kenne, die ich sehr lieb habe. Genau, also die Promotion war extrem intensiv, ist immer noch sehr intensiv. Und ich habe mich auch vorbereitet. Ich dachte mir so, ja, nein, in den Wochen davor werde ich so wenig machen wie möglich, mich schonen.
Schlafen.
Und das habe ich auch getan, aber ich war trotzdem komplett unvorbereitet für die Welle, die auf mich gekommen ist.
Ja.
Aber es ist alles, ja, es ist alles positiv. Ich versuche Momente, also ich habe zum Beispiel ein sehr großes Projekt abgesagt, weil es mir zu viel war. Und ich bin froh, dass ich in der Lage bin, eben solche Projekte auch absagen zu können, dass ich nicht auf das Geld auch angewiesen bin, weil sonst das wäre einfach viel zu intensiv gewesen. Ich versuche, ja, eben auch Momente der Ruhe zu genießen. Und beim Reisen ist es auch gut, im Zug kann man das gut machen. Und was kommt noch im April?
Hast du vielleicht einen guten Tipp für unsere Hörer und Hörerinnen? Einen guten Film oder ist dir irgendwas aufgefallen, was du gerne sehen oder hören oder?
Also ich meditiere jeden Tag.
Morgens gleich?
Morgens,
ja. Okay. Wie lang?
Zwischen 15 und 20 Minuten. Wenn es sehr viel los ist, dann eher 15 Minuten, aber das macht schon viel aus. Und also ich habe so immer ein kleines Ritual, so ich genau meditiere, dann mache ich auch Mantra singen oder und auch so Dankbarkeit und Prayer. Also ich sag ein Gebet jeden Tag. Und
das ist auf welcher Sprache?
Auf Französisch. Das ist mein Moment sozusagen. Das hilft für den Ausgleich und sonst Musik spielt eine große Rolle in meinem Leben. Ich versuche auch so wenig mentale Aktivierung zu machen, deshalb Podcast eher weniger, weil ich muss so viel nachdenken, so viel sprechen, dass ich versuche, so in Achtsamkeit so gut wie es geht zu leben. Das heißt, Musik auch, manchmal Musik komplett ohne Lyrics. Lesen tue ich auch, aber ich lese im Moment auch ein Buch und Was mache ich sonst? Also, wie gesagt, eher weniger Podcasts.
Filme?
Filme, aber wirklich sehr, sehr ausgewählt und nicht jeden Tag. Also wirklich.
Kein Netflix-Junkie bist du.
Nein, überhaupt nicht. Also Netflix gucke ich wirklich kaum. Aber ja. Es gibt eine Serie, die ich jetzt zum dritten Mal gucke.
Welche ist das?
Weil ich liebe die Atmosphäre. Das ist Coma Agent.
Aha, kenne ich
das. Es ist jetzt so, ich mag es einfach. Ich mag die SchauspielerInnen und
okay.
Genau, deshalb schaue ich es zum dritten Mal. Es ist eher ein bisschen so ein Zufall, dass ich es nochmal geguckt habe. Aber genau, aber sonst sehr selten. Was ich tue für Ausgleich ist viel regelmäßig, lange Zeit in der Natur. Also das heißt jetzt hier in Berlin nicht. Ich bin nicht so, also ja, ein Spaziergang im Wald. Das mache ich nicht so oft, aber ich gehe regelmäßig eine Woche wandern und jetzt gehe ich Ende des Monats für eine Woche ein Pferdtrek, entweder mit Pferd oder zu Fuß. Und das sind die Momente, wo ich mein Akku auflade und meinen Kopf leere und mich wieder zentriere, mich wieder erde und den ganzen, alles, was um mich herum passiert, so komplett nebenrangig wird und die Wichtigkeit, die große Wichtigkeit des Lebens, so kommt jetzt wieder zu mir und das ist. Es ist alles total unwichtig. Alles, was passiert, ist total unwichtig. Dein Buch ist total unwichtig. Die Interviews sind so total unwichtig, genau.
Sehr schön. Emir, wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg und Gehör für deine Themen, die natürlich auch die Themen von uns allen sind und sein sollten. Danke dir für das schöne Gespräch.
Vielen Dank.
Das war der Harper's Bazaar Podkalender im April. Wir sagen danke fürs Zuhören und hören uns wieder im Mai auf harpersbazaar.com und überall, wo es Podcasts gibt.